Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über ein Gesetz, nach dem junge pflegende Angehörige staatlich Unterstützung erhalten sollen. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Regierung will Fonds zur Förderung von Hightech-Industrien einrichten. Parteien wollen nächste Woche über Halbleitergesetz beraten. Verbraucherpreise steigen im Januar um 2,2%. Die Regierung will einen Fonds zur Unterstützung von Spitzenindustrien und Technologien wie Batterie- und Biobranche einrichten. Der Fonds werde bei der Korea Development Bank, der staatlichen Entwicklungsbank, eingerichtet, kündigte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Mittwoch an. Der Umfang werde mindestens das Zweifache des aktuellen Finanzhilfeprogramms für die Halbleiterindustrie von 17 Billionen Won oder 11,7 Milliarden Dollar betragen, hieß es. Laut Choi will die Regierung zügig an konkreten Plänen für die Bildung des Fonds arbeiten. Über Gesetzesänderungen hierfür wolle sie noch im März mit der Nationalversammlung beraten. Die Regierung und die beiden führenden Parteien wollen Anfang nächster Woche über ein Sondergesetz zur Förderung der Halbleiterindustrie beraten. Der von der Regierungspartei eingebrachte Gesetzentwurf sieht neben einer besseren finanziellen Unterstützung der Halbleiterbranche auch die Gewährung von Ausnahmen von der gesetzlichen maximalen Wochenarbeitszeit für Forschende der Branche vor. Die Regierung und die regierende Partei Macht des Volks PPP betonen die Notwendigkeit von Ausnahmen von der maximalen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden für die Halbleiterbranche. Für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Halbleiterindustrie würden dringend Sonderregelungen für die Wochenarbeitszeit gebraucht, appellieren sie. Die Regierungspartei forderte den Vorsitzenden der Oppositionspartei DP Lee Jae-myung auf, für die Verabschiedung des Halbleitergesetzes noch im Februar unbedingt zu kooperieren. Die DP ist im Prinzip damit einverstanden, dass die Halbleiterindustrie unterstützt werden muss. Für Ausnahmen bei der Wochenarbeitszeit hält sie jedoch weitere Diskussionen für erforderlich. Die Inflationsrate in Südkorea ist im Januar wieder auf über 2% gestiegen. Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch kletterten die Verbraucherpreise im Januar gegenüber dem Vorjahr um 2,2%. Die Inflationsrate war im vergangenen September mit 1,6% erstmals seit 3,5 Jahren unter 2% gefallen. Seitdem hatte sie stets unter der Schwelle gelegen. Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich verglichen mit dem Vorjahr um 1,9%. Bei Erdölprodukten wurde eine Teuerung von 7,3% verbucht. Der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, hat sich mit dem CEO von OpenAI, Sam Altman, und dem Chef der SoftBank Group, Masayoshi Son, getroffen. Das Treffen fand am Dienstag in einem Büro von Samsung Electronics in Seoul statt. Altman und Son sprachen mit ihr über Kooperationsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Stargate, ihrem Gemeinschaftsunternehmen im KI-Bereich. US-Präsident Donald Trump hatte kurz nach seinem zweiten Amtsantritt das KI-Projekt Stargate bekannt gegeben. Im Rahmen des Projekts sollen 500 Milliarden Dollar in die Schaffung einer KI-Infrastruktur und eines Ökosystems der nächsten Generation investiert werden. Hierfür hatten OpenAI, die Softbank Group und Oracle am 21. Januar das Gemeinschaftsunternehmen Stargate gegründet und wollen Investitionen anlocken. Es habe gute Diskussionen gegeben, sagte der Softbank-Chef nach der Zusammenkunft gegenüber Reportern, ohne Details zu nennen. Präsident Yoon Suk-yeol hat nach eigener Aussage im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember die Entsendung von Truppen in die Büros der Nationalen Wahlkommission angeordnet. Das Eingeständnis machte Yoon am Dienstag beim 5. Verhandlungstermin vor dem Verfassungsgericht im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn in Seoul. Er habe den damaligen Verteidigungsminister Kim Jong-un angewiesen, Truppen zur Nationalen Wahlkommission zu schicken, um deren Computersysteme und ihre Funktionsweise zu überprüfen. Yoon begründete die Anordnung mit Wahlbetrugsvorwürfen. Als er als Staatsanwalt Berichte über Fälle von Wahlbetrug erhalten habe, habe er viele unverständliche falsche Stimmzettel gesehen. Deshalb habe er schon länger gedacht, dass es Probleme gibt. Er erklärte, dass seit der Covid-19-Pandemie die Grenzkontrollen sehr streng seien. Früher sei die Flucht ohne weiteres möglich gewesen, sofern Vermittlern Geld gezahlt wurde. Derzeit sei es für Nordkoreaner aber sehr schwierig, über die Grenze nach China zu gelangen, hieß es. Von allen sozialen Konflikten halten die Südkoreaner den politischen Konflikt zwischen Progressiven und Konservativen für am ernsthaftesten. Das ergab eine Umfrage zur sozialen Integration, die das Koreanische Institut für Gesundheits- und soziale Angelegenheiten 2023 durchführte. Befragt wurden zwischen Juni und August 2023 3.950 Menschen im Alter von 19 bis 75 Jahren. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen betrachteten 92,3% der Befragten den Konflikt zwischen Progressiven und Konservativen als die schwerwiegendste Konfliktart. Dahinter folgte der Konflikt zwischen regulär und irregulär Beschäftigten mit 82,2%. Weit oben auf der Liste standen außerdem der Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Gebern mit 79,1% und der zwischen Arm und Reich mit 78%. Über 240.000 koreanische Kulturgüter befinden sich einer Erhebung zufolge außerhalb Koreas. Laut Daten der Behörde für Nationales Erbe gibt es mit Stand 1. Januar 2025 insgesamt 247.718 koreanische Kulturgüter im Ausland. Die Anzahl stieg verglichen mit dem Stand des Januar des Vorjahres um 1.414. Unter den einzelnen Ländern macht Japan mit 108.705 koreanischen Kulturgütern den größten Anteil, nämlich 43,9% aus. Dahinter folgen die USA mit 65.860 Kulturgütern und Deutschland mit 15.477 Gegenständen. In die Untersuchung wurden 801 Museen, Kunstmuseen und weitere Einrichtungen in 29 Ländern einbezogen. Die Behörde will ab kommendem Jahr 8 weitere Einrichtungen, darunter das Peabody Essex Museum in den USA, neu auf die Liste setzen. Die koreanische Serie The Trauma Code Heroes on Call hat die zweite Staffel von Squid Game als die weltweit meistgesehene nicht-englischsprachige Sendung auf Netflix abgelöst. Laut den Netflix-Top-10-Listen am Mittwoch landete The Trauma Code Heroes on Call im Zeitraum vom 27. Januar bis 2. Februar mit 11,9 Millionen Views an der Spitze der globalen Rangliste der nicht-englischsprachigen Shows. Die Serie belegt in 17 Ländern einschließlich Südkoreas, Thailands und Taiwans den ersten Platz. In 63 Ländern, darunter Frankreich, Italien, Mexiko und Japan, landete sie unter den 10 beliebtesten Serien. Die zweite Staffel von Squid Game fiel auf Platz 2 zurück, nachdem sie seit dem Start am 26. Dezember 5 Wochen in Folge an der Spitze gelegen hatte. Die erste Staffel der Hitserie rangierte auf Platz 5. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hörerinnen und Hörer, aus Seoul begrüßt Sie Kang Jong-ha zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Der Big Mac Index Südkoreas ist auf ein historisches Tief gefallen. Dies bedeutet, dass die südkoreanische Landeswährung Won im Vergleich zum US-Dollar so stark unterbewertet ist wie noch nie zuvor. Der Big Mac Index ist eine Messmethode, um die Unterschiede der Kaufkraft zwischen verschiedenen Ländern zu erfassen. Laut der britischen Wirtschaftszeitschrift The Economist lag der Preis eines Big Mac in Südkorea im Januar dieses Jahres umgerechnet bei etwa 3,84 US-Dollar. Diese Zahl ergibt sich aus dem Einzelpreis eines Big Mac von 5.500 Won in Südkorea, umgerechnet mit dem damaligen Wechselkurs von 1.431,2 Won pro US-Dollar. Der Preis für einen Big Mac in Südkorea liegt demnach bei 66,4% eines Big Mac in den USA von 5,79 Dollar. Demnach ergibt sich ein Big Mac-Index von 0,664. Der Hauptgrund für den jüngsten Fall des Big Mac-Index in Südkorea ist laut Experten vor allem der starke US-Dollar. Zudem führte die politische Unsicherheit in Südkorea seit Dezember letzten Jahres zu einem Werteverlust des Won. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass sich Besucher des Walökologie-Erlebniszentrums in Ulsan eine Meldebescheinigung der Delfine, die dort leben, ausstellen lassen können. Danach hören Sie Korea hautnah. Weiter geht es mit einem Bericht darüber, dass der Parlamentarische Ausschuss für Gesundheit und Soziales einen Gesetzentwurf für die Unterstützung von Jugendlichen und jungen Menschen, die ihre Angehörigen betreuen, verabschiedet hat. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Akustik Collabo singt "Ich sehne mich nach dir". In Changsingpo in der Stadt Ulsan gibt es eine einzigartige Art von Meldebescheinigung, die vom Verwaltungs- und Wohlfahrtszentrum des Viertels ausgestellt wird. Es handelt sich um die Meldebescheinigung der Delfinfamilie, die im Changsingpo Walökologie-Erlebniszentrum lebt. Besucher dieser Einrichtung sowie Besucher der Changsingpo Walkultur-Sonderzone können diese Bescheinigung im Bürgerbüro beantragen. Obwohl sie seit 2009 ausgestellt wird, bleibt sie eine Rarität, von der nur wenige wissen. Diese Meldebescheinigung kann nicht an einem Bürgerterminalautomaten ausgestellt werden. Um sie zu erhalten, müssen Besucher das Changsingpo Bürgerbüro während der Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr persönlich aufsuchen und die Meldebescheinigung bei einem Beamten beantragen. Ein Mitarbeiter des Bürgerbüros erklärte dazu, da die Ausgabestelle eine öffentliche Einrichtung ist, könne die Bescheinigung am Wochenende nicht ausgestellt werden. Es sei daher etwas aufwendig, diese Bescheinigung zu bekommen. Deshalb würden auch 16 Jahre nach ihrer Einführung nur 1 bis 2 Bescheinigungen pro Monat ausgestellt. Besucher, die diese Bescheinigung gesehen haben, beschreiben sie als faszinierend und besonders. Die Meldebescheinigung ist nicht nur ein Mittel, um die Menschen auf die Existenz der Delfine aufmerksam zu machen. Sie hat das gleiche Format wie eine Meldebescheinigung für Menschen und umfasst Details wie den Haushaltsvorstand, die Namen der Haushaltsmitglieder, ihre Meldenummern, die Wohnadresse, das Einzugsdatum und die Geburtsdaten. Laut der Bescheinigung ist das Familienoberhaupt, der schätzungsweise 26 Jahre alte weibliche Delfin Zhang Gutbun. Als Haushaltsmitglieder sind ihre jüngeren Schwestern Zhang Turi, Zhang Todam und der Sohn Ko Changsu eingetragen. Der Grund, warum die Meldebescheinigung für die Familie von Zhang Gutbun von einer Verwaltungsbehörde ausgestellt werden kann, liegt darin, dass diese Delfine offiziell als Einwohner des Stadtbezirks Namguin Ulsan registriert sind. Die ersten 6 Ziffern von Zhang Gutbuns Einwohnerregistrierungsnummer lauten 091008. Die Zahlen stehen für das Datum ihrer Migration von Wakayama in Japan nach Changsingpo in Ulsan am 8. Oktober 2009. Ebenso sind die ersten 6 Ziffern der Registernummern von Zhang Duri und Zhang Dodam die jeweiligen Daten, an denen sie von Japan nach Ulsan gezogen sind, und zwar 22. März 2012 und 9. Februar 2017. Ko Changsu ist das einzige Mitglied der Delfinfamilie, das in Korea zur Welt kam. Er wurde im Walökologie-Erlebniszentrum in Changsingpo geboren. Seine Registernummer bzw. Personalausweisnummer beginnt mit 170613, was sein Geburtsdatum am 13. Juni 2017 widerspiegelt. Zusätzlich zur Meldebescheinigung besitzt jeder dieser Wale auch einen eigenen Personalausweis. Die Meldebescheinigung enthält einige wichtige, aber auch allgemein nicht bekannte Informationen über die Geschichte der Delfinfamilie. Der Vater des Sohnes Ko Changsu, ein Delfin namens Ko Arung, verstarb im Juli 2020, sodass in der Bescheinigung nur noch die Mutter Zhang Gutbun als Elternteil eingetragen ist. Zhang Gutbun hatte eigentlich 3 Kinder. Ko Changsu ist ihr 3. Kind. Ihr erstes Kalb wurde 2014 geboren, verstarb jedoch nach nur 3 Tagen. Ihr zweites Kalb kam im Juni 2015 zur Welt, überlebte aber lediglich 5 Tage. Die Überlebensrate von Delfinen, die in Aquarien geboren wurden, beträgt im ersten Jahr nur etwa 20%. Wegen der kurzen Überlebensrate von Weihkälbern erhielt ihr 3. Kalb den Namen Ko Changsu, eine Kombination aus dem Familiennamen seines Vaters Ko und dem koreanischen Wort für langes Leben Changsu, in der Hoffnung, dass er gesund und lange leben würde. Bei seiner Geburt war Ko Changsu 120 cm lang und wog 20 kg. Heute ist er deutlich größer und kräftiger. Er ist 275 cm lang und 250 kg schwer. Die Delfinfamilie lebt im Aquarium des Changsingpo Walökologie-Erlebniszentrums. Das Hauptbecken ist 11 Meter lang, 2,6 Meter hoch und 3,7 Meter breit und enthält 1200 Tonnen Meerwasser. Daneben gibt es ein 5 Meter tiefes Ersatzbecken mit 1500 Tonnen Meerwasser. Das Wasser stammt aus dem Meer vor Zhangzhenpo. Es wird durch ein Filtersystem aufbereitet und konstant auf 21 Grad Celsius gehalten. Die Delfine erhalten eine hochwertige Ernährung mit Makrelen, Alaska-Seelachs und Pollack. Eine Einwohnerin mit Namen Kim Bumin, die Zhangzhenpo häufig besucht, erzählt, dass sie sich die Wahlmeldebescheinigung besorgt und sie eingerahmt habe. Es sei ein einzigartiges Sammlerstück und man fühle sich, als hätte man eine limitierte Auflage erworben. Es geht weiter mit Korea hautnah. Heute stellen wir das Musical Mu Myung Chun-hee über Dichter während der japanischen Kolonialzeit vor. Heute möchten wir Ihnen das Musical Mu Myung Chun-hee vorstellen, das bis 6. April in einem Theater im Viertel Taehangno auf dem Programm steht. Es erzählt die Geschichten von Dichtern aus der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft. Der Titel Mu Myung bedeutet ohne Namen oder unbekannt, während Chun-hee der Name eines Dichters in dem Stück ist. Das Musical basiert auf dem Vorfall der Joseon Oakyo, der Vereinigung der koreanischen Sprachwissenschaftler im Jahr 1942, als die Mitglieder der Vereinigung von der japanischen Kolonialregierung unter dem Vorwand des Gesetzes zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verfolgt wurden. Die Handlung folgt Chun-hee, der in dieser Zeit lebt, als das Schreiben und Sprechen der koreanischen Sprache verboten war. Er und der Dichter Jong-ho suchen nach ihrer Identität und entdecken ihre Stimmen als Dichter, während sie sich gegenseitig unterstützen. Das Stück bietet einen tiefen Einblick in die Herausforderungen und den Widerstand der koreanischen Dichter während der japanischen Kolonialzeit. Lassen wir Lee Ki-bum zu Wort kommen, die das Stück inszeniert hat. Das Musical Mu Myung Chun-hee erzählt die Geschichte von Chun-hee, einem jungen Mann, der in den 1940er Jahren unter der japanischen Kolonialherrschaft lebt. Obwohl er literarisches Talent besitzt, hat er seine Träume aufgegeben und lebt ein bescheidenes Leben. Sein Leben verändert sich, als er den sensiblen und außergewöhnlich talentierten Dichter Jong-ho trifft. Ich habe das Stück so inszeniert, dass das Publikum dazu angeregt wird, über die Bedeutung des Lebens nachzudenken. Die Autorin Kim Soo-min schrieb das Drehbuch für das Musical. Da das Werk auf den Geschehnissen in der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft basiert, las sie die Autobiografien und Biografien von Künstlern dieser Ära, um zu verstehen, mit welchen Gefühlen sie schrieben, wie sie ihren Lebensunterhalt sicherten und welche Sorgen und Konflikte sie hatten. Das Musical basiert auf einer fiktiven Geschichte. Ich liebte schon als Kind den Dichter Yun Dong-ju. Während meiner Studienzeit las ich zufällig eine Biografie über ihn. Bei der Lektüre konnte ich nachempfinden, dass der Dichter viele tiefgründige Gedanken anstellte und das Buch blieb lange in meinem Herzen. In der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft war das Leben voller Leid und es hatte keinen Wert, die eigenen Gedanken auszusprechen. Mir kam der Gedanke, dass es vielleicht viele Dichter gab, die uns heute nicht bekannt sind. Zu dieser Zeit, während ich ein Theaterseminar besuchte, begann ich zum ersten Mal über dieses Thema zu schreiben. Als nächstes hören wir den Schauspieler Kang Byung-hun, der in dem Stück in der Rolle von Chun-hee zu sehen ist. Als Schüler habe er oft gefragt, aus welchem Anlass ein Gedicht geschrieben wurde. In dem Musical Mumyang Juni habe er eine Antwort darauf gefunden. Während meiner Zeit in der Grundschule und der Mittelschule habe ich viele Gedichte gelesen und mich immer gefragt, wie diese geschrieben wurden. Indem ich selbst die Rolle eines Dichters übernommen habe, habe ich angefangen, Gedichte zu lieben und den Prozess des Verstehens dieser Gefühle zu erleben. Ich denke, dass ich mit diesem Werk besser verstehen konnte, wie diese Gedichte geschrieben wurden und welche Gefühle in ihnen stecken. Zum Schluss hören wir den Schauspieler Park Sang-jun, der die Rolle des Dichters Jong-woo spielt.
본인에 대한 사랑과 믿음, 확신이 굉장히 큰
Jong-woo ist eine Person, die sehr starke Liebe, Glauben und Überzeugung in sich trägt. Die Gedichte, die er liebt, sowie die koreanische Sprache, die er bewahren möchte, sind Ausdruck seines Glaubens und seiner Liebe. Er ist eine romantische Person, die von einer tiefen Überzeugung und Liebe für diese Dinge erfüllt ist. Ein Gesetzentwurf, der die Grundlage für die Unterstützung von sogenannten Young Carers bildet, hat die erste Hürde im Parlament genommen. Young Carers sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die regelmäßig für erkrankte Familienmitglieder sorgen, ihnen helfen oder sie pflegen. Diesen jungen Pflegenden soll nun mehr staatliche Unterstützung zuteil werden. Der Parlamentarische Ausschuss für Gesundheit und Soziales teilte mit, dass er einen Gesetzentwurf für die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Angehörige pflegen, verabschiedet habe. Es handelt sich um das erste Gesetz, das die staatliche Verantwortung für Young Carer regelt. Das Gesetz nimmt damit 4 Jahre, nachdem ein Pflegemordfall eines jungen Erwachsenen in Daegu im Jahr 2021 die Lage der jungen Pflegenden ins öffentliche Interesse gerückt hat, Gestalt an. Es enthält eine rechtliche Grundlage zur Unterstützung von Young Carern, isolierten und zurückgezogenen Jugendlichen. Besonders bemerkenswert ist, dass keine Altersuntergrenze festgelegt wurde, sodass alle Young Carer unter 34 Jahren als gefährdete Kinder und Jugendliche anerkannt und unterstützt werden. Damit fallen auch Kinder unter 13 Jahren, die sich um ihre Familie kümmern, in den gesetzlichen Schutzrahmen. Dies sind schätzungsweise bis zu 24.000 landesweit. Diese Gruppe wurde bislang bei staatlichen Untersuchungen und Fördermaßnahmen oft übersehen. Die Regierung wird zudem ermöglichen, dass regionale Organisationen zur Unterstützung von Young Carern eingerichtet werden. Voraussichtlich wird in jeder größeren Gebietskörperschaft ein politisches Zentrum entstehen, das Hilfe in den Bereichen Bildung, Beruf, Gesundheit und psychologische Beratung anbietet. Darüber hinaus wird der Minister für Gesundheit und Soziales alle 5 Jahre einen Grundlagenplan zur Unterstützung gefährdeter Kinder und Jugendliche aufstellen. Ein Vertreter des Ministeriums erklärte, dass die Sicherstellung der finanziellen Mittel noch ausstehe. Es werde jedoch erwartet, dass die frühzeitige Ermittlung und Unterstützung von Young Carern in Zukunft effektiv erfolgen werde. Laut einer kürzlich veröffentlichten Statistik des Statistikamtes gibt es landesweit mehr als 150.000 Menschen im Alter von 13 bis 34 Jahren, die sich um ihre pflegebedürftigen Familienangehörigen kümmern. Dies entspricht etwa 1,3% der gesamten Bevölkerung in dieser Altersgruppe. Die 25- bis 34-Jährigen machen mit 55% den größten Anteil aus, gefolgt von den 19- bis 24-Jährigen. Mehr als die Hälfte der Young Carer leidet unter Depressionen und trägt eine große psychische Belastung. Mit 34% kümmert sich die Mehrheit um die alleinstehende Mutter. An zweiter Stelle stehen Young Carer, bei denen beide Elternteile Hilfe benötigen. In diesem Fall kümmern sich die Young Carer sowohl um die Pflege als auch den Lebensunterhalt. Diese machen 24% aus. Etwa 11% kümmern sich um einen alleinstehenden kranken Vater und 10% kümmern sich um ihre Großeltern. Es wurde auch festgestellt, dass die jungen Pflegenden Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Der Arbeitslosenanteil der 25- bis 34-jährigen Young Carer liegt bei 29,3%, was 4,3 Prozentpunkte höher ist als der Arbeitslosenanteil von Gleichaltrigen, die keine Pflegeverantwortung haben. Laut einer entsprechenden Umfrage leiden 61,5% der Young Carer unter Depressionen. Über 22% gaben an, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. G-Dragon von Big Bang wird am 25. Februar sein drittes Soloalbum Übermensch veröffentlichen. Das teilte seine Agentur Galaxy Corporation am Dienstag mit. Angelehnt an die Philosophie Friedrich Nietzsches bezieht sich der Titel auf das ideale Individuum, das traditionelle Werte und gesellschaftliche Grenzen überwindet. Mit dem Album wolle der Singer-Songwriter sich von einer stärkeren, widerstandsfähigeren Seite zeigen, als jemand, der eigene Herausforderungen überwunden habe, hieß es weiter. Es ist die erste LP von G-Dragon seit der Veröffentlichung von Coup d'État im September 2013. Ende letzten Jahres hat er bereits die Singles Power und Home Sweet Home veröffentlicht. Diese hatten sich beide an die Spitze koreanischer Charts gesetzt, was die ungebrochene Beliebtheit G-Dragons bewies. Die Girlgroup IVE hat sich am Montag mit einem neuen Album zurückgemeldet. IVE Empathy erscheint rund 9 Monate nach der letzten Veröffentlichung IVE Switch. Die Gruppe bleibt ihrem typischen Stil als selbstbewusste junge Frauen treu. Jedoch wird der Fokus nun von Ich auf Wir verlagert. Sei es bislang vor allem um Selbstliebe gegangen, behandle das neue Album das Thema Empathie aus verschiedener Perspektive, erläuterte Mitglied Chang Won-young am Montag bei einer Pressekonferenz in Seoul. Bei der Veranstaltung wurden die insgesamt 6 Lieder des Albums vorgestellt. Rebel Heart und Attitude als zweifache Erstauskopplung sowie Flu und You Wanna Cry, Thank You und TKO. Seit dem Debüt im Dezember 2021 wird IVE als komplette Idol-Gruppe beschrieben, die folglich alles mitbringt und beherrscht. Dies würde die Mitglieder dazu anspornen, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, sagte Won-young. Kollegin Liz meinte, dass die Zuschreibung IVE sei IVE-artig am zutreffendsten sei und das Selbstbewusstsein der Mitglieder widerspiegle. Eugene verriet dann noch etwas über die künftigen Pläne. Es sei für die Gruppe zwar schon das 5. Jahr, es fühle sich tatsächlich aber wie 3 Jahre an. In Zukunft wolle man noch vielfältigere Alben präsentieren und auf noch größeren Bühnen stehen. Überhaupt wolle die Gruppe mehr Konzerte geben. Jennie von der Girlgroup Blackpink hat am 31. Januar ihre neue Single Love Hangover veröffentlicht. Es handelt sich um eine Vorabveröffentlichung aus ihrem Album Ruby, das am 7. März erscheinen werde, wie ihre Agentur OA Entertainment bekannt gab. Das Lied singt sie zusammen mit dem amerikanischen Singer-Songwriter Dominic Fike. Darin geht es um das Gefühlschaos aufgrund der Anziehungskraft einer unwiderstehlichen, aber toxischen Person. Ruby zeige Jennies unendliches musikalisches Potenzial, da die 15 Lieder des Albums verschiedene Genres umfassten. Sie arbeitete außerdem für das Album mit verschiedenen internationalen Künstlern wie Childish Gambino, Daichi, Dua Lipa, FKJ und Kali Uchis zusammen. Die Veröffentlichung des Albums wird im März mit der Show The Ruby Experience in Los Angeles, New York und Incheon gefeiert. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war Singkreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Kitzelig von Sweet Sorrow verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Grüß Sie herzlich zu Alltagskoreanisch, heute mit dem folgenden Ausschnitt aus der Fernsehserie Discovery of Love.
너 바람 폈어 옛날에
죽겠다 내가 언제?
10년 전에
누구랑?
나랑
In dieser Szene stehen Yuni und Minsu in Yunis Büro. Minsu hat seine Schuhe verloren, die seine verstorbene Frau ihm zuletzt geschenkt hat, und trauert ihr verbittert nach. Als er behauptet, dass sie die Einzige für ihn war, platzt Yuni schließlich der Kragen. So erinnert sie ihn an seinen Fehltritt in der Vergangenheit mit unserem Ausdruck der Woche. Param piwoso. Noch einmal. Param piwoso. Für »Du warst fremdgegangen«. Je nach Kontext kann es sich auch auf einen Dritten beziehen, also im Sinne von »Er oder sie ist fremdgegangen«. Diesen nicht höflich formulierten Ausdruck können Sie vor Personen verwenden, vor denen Sie keine Höflichkeitsformen benutzen. Lauschen Sie noch einmal dem Original.
Param 폈어. Param 폈어. 바람 폈어.
Als nächstes wollen wir uns heute mit der folgenden Zeitangabe mit der Stimme von Yuni beschäftigen.
10년 전에. 10년 전에. 10년 전에.
10년 전에. 10, noch einmal 10, steht für die Zahl 10. Das nachgestellte Nomen Nyon, noch einmal Nyon, bedeutet Jahr. Es dient dem Aufzählen von Jahren und kann nur mit einem Zahlwort zusammen verwendet werden. Danach folgt das Nomen Ton, noch einmal Ton, das für eine unbestimmte Zeit in der Vergangenheit steht. Seine Kombination mit der Postposition E für an, in, also Tone, noch einmal Tone, ist vergleichbar mit der deutschen Präposition vor. 10년 전에 Ich wiederhole, 10년 전에 bedeutet also einfach vor 10 Jahren. Wenn Sie im Gegensatz dazu ausdrücken möchten, dass es sich um 10 Jahre später handelt, benötigen Sie anstatt des Nomens ton das Nomen hu. Noch einmal hu, vergleichbar mit der deutschen Präposition nach. Nach 10 Jahren würde also auf Koreanisch heißen 10년 후에. Noch einmal 10년 후에. Falls Sie im Gespräch mit Personen sein sollten, die Sie siezen, sollten Sie am besten noch das Höflichkeitssuffix "-yo" am Ende anhängen. Das wäre dann 10년 전에요 für vor 10 Jahren und 10년 후에요 für nach 10 Jahren. Hören Sie sich zum Schluss noch einmal den ganzen Dialog an.
No, 바람 폈어. 옛날에.
죽겠다. 내가 언제?
10년 전에.
누구랑?
나랑.
Was für heute, bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Jüngste Berichte über die miserable Situation nordkoreanischer Soldaten, die in den russisch-ukrainischen Krieg geschickt wurden, haben das öffentliche Interesse an der Menschenrechtslage in Nordkorea wieder geweckt. Ende letzten Jahres hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen zum 20. Mal in Folge eine Resolution verabschiedet, in der die internationale Besorgnis über die Menschenrechtslage in Nordkorea zum Ausdruck gebracht wird. Ob diese fortlaufenden UN-Resolutionen tatsächlich zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage bei dem abgeschotteten Regime führen können? Heute sprechen wir mit Professor Jong Dae-jin von der Halle-Universität in Wonju über die UN-Resolutionen zu den Menschenrechten und die Menschenrechtslage in Nordkorea. Am 17. Dezember 2024 fand im UN-Hauptquartier in New York City eine Plenarsitzung der UNO-Generalversammlung statt.
Draft Resolution 1 is entitled Situation of Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea.
Seit 2005, also 20 Jahre in Folge, verabschiedet die UN-Generalversammlung nun Resolutionen, die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea verurteilen. Letztes Jahr wurde die Resolution im Konsens ohne Abstimmung in Form eines einstimmigen Einvernehmens angenommen.
2024년 12월 17일 날 79차 UN-총회에서
Normalerweise ist es für die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen schwierig, einen Konsens zu finden. Aber die Menschenrechtsfrage ist eine Angelegenheit von allgemeinem Interesse. Alle wissen bereits von den schweren Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea. Diese Resolution wird seit Jahren im Konsens verabschiedet. Sie ist von großer Bedeutung, da sie zeigt, dass die internationale Gemeinschaft diese Frage sehr wichtig nimmt.
북한 인권 결의안을 그래도 유엔이라고 상징되는 이제 국제사회가 관심을 계속 가지고 있다라고 하는 것들 이거를 지속적으로 보여주는 데 가장 큰 의미가 있는 거죠.
Im Gegensatz zu den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sind diejenigen der UN-Generalversammlung nicht rechtsverbindlich. Dennoch haben sie eine politische und moralische Verpflichtung, die respektiert werden muss, da sie eine konzertierte Stimme der internationalen Gemeinschaft widerspiegeln. Es ist eine Herausforderung für mehr als 190 UN-Mitgliedstaaten, einen Konsens zu erzielen. Aber fast jedes Jahr wurde die Resolution zu den Menschenrechten in Nordkorea im Konsens angenommen, was zeigt, dass die internationale Gemeinschaft über die katastrophale Menschenrechtslage in Nordkorea tief besorgt ist. Die Resolution des letzten Jahres behandelt auch ganz neue Themen.
새로운 내용이 들어간 게 그 북한이 얘기한 적대적 두국가론이 언급이 됐습니다. 그러니까 북한이 2024년에
Die Resolution zu den Menschenrechten in Nordkorea 2024 enthält Verweise auf die nordkoreanische Erzählung der zwei feindlichen Nationen. Dies bezieht sich auf die Ankündigung Pjöngjangs im Januar 2024, die Wiedervereinigung mit Südkorea nicht mehr anzustreben. Die UNO strebt ein geeintes Korea an, wo Freiheit und Frieden gewährleistet sind. In der Überzeugung, dass die Haltung Nordkoreas diesem Grundsatz zuwiderläuft, äußert die UNO ihre Besorgnis über Nordkoreas öffentlichen Verzicht auf die Wiedervereinigung. Darüber hinaus deckt die Resolution ein breites Spektrum von Themen ab, darunter Familien, die durch den Koreakrieg getrennt wurden, südkoreanische und japanische Entführte, die gegen ihren Willen nach Nordkorea verschleppt wurden, und Nordkoreaner, die gewaltsam in ihr Heimatland zurückgeführt wurden.
강제 송환자 문제들, 뭐 이제 이런 문제들에 대해서도 포괄적으로 광범위하게 이번에도 또 다뤘다라고 보시면 될 것 같습니다.
Die neueste Resolution bringt die Besorgnis über die Erzählung der zwei feindlichen Nationen zum Ausdruck, die der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un seit Anfang letzten Jahres vertritt.
Zero freedom of expression and severe punishment for merely.
Seit der Verabschiedung von drei wichtigen repressiven Gesetzen gibt es in Nordkorea keinerlei Meinungsfreiheit mehr. Jeder weiß, wer einfach nur südkoreanische Fernsehserien ansieht oder verbreitet, wird schwer bestraft.
Außerdem wird zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass Nordkorea seinen Verpflichtungen aus den Genfer Konventionen hinsichtlich der Rückführung südkoreanischer Kriegsgefangener nicht nachkommt. Die Resolution wurde um die Formulierung erzwungene Familientrennung ergänzt, die auch die Verletzung der Menschenrechte nordkoreanischer Frauen und Kinder, die zwangsweise in den Norden zurückgeschickt wurden, zum Ausdruck bringt. Die erste UN-Resolution zu den Menschenrechten in Nordkorea stammt von 2003. Die UN-Menschenrechtskommission, die Vorgängerin des heutigen Menschenrechtsrats, verabschiedete im Jahr 2003 zum ersten Mal eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea, nachdem Nord- und Südkorea zeitgleich der UNO beigetreten waren. Ziel war es, das internationale Bewusstsein für die schweren Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea zu schärfen.
그때 뭐냐면 2002년부터 북한 이탈주민 문제가 국제사회의 공론화가 되기 시작했어요. 베이징이
독일 Die Frage der nordkoreanischen Überläufer geriet 2002 ins internationale Rampenlicht, nachdem nordkoreanische Überläufer in eine Botschaft in Peking eingedrungen waren. Seitdem hat die UNO immer wieder Resolutionen zu den Menschenrechten in Nordkorea verabschiedet. Davor, in den 1990er Jahren, interessierte sich die internationale Gemeinschaft für die schwere Hungersnot und die Lebensmittelkrise in Nordkorea, die zu schweren Menschenrechtsverletzungen wie Folter, öffentlichen Hinrichtungen und Inhaftierung in politischen Gefangenenlagern führten. Sie wurden in den letzten 20 Jahren durch UN-Resolutionen zur Sprache gebracht.
계속 좀 광범위하게 좀 이루어지고 있는 게 지난 한 20년간 유엔에서 북한 인권 결의를 채택하고 있는 역사다라고 좀 이렇게 봐야 될 것 같습니다.
2002 wurde die Frage der nordkoreanischen Überläufer zu einem der wichtigsten Menschenrechtsprobleme in der internationalen Gemeinschaft.
북한을 탈출한 한 가족 7명이 중국 베이징의 유엔 난민 고등판무관실 사무소에 들어가
Eine Familie von 7 nordkoreanischen Flüchtlingen protestiert vor dem Büro des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge in Peking, China. Sie fordern, dass sie als Flüchtlinge anerkannt und nach Südkorea geschickt werden.
Der Nordkoreaner Jang Gil-soo floh mit seiner Familie 1999 aus Nordkorea und tauchte im Nordosten Chinas unter. Im Jahr 2001 kamen sie in das Büro des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge in Peking. Sie berichteten von den Schrecken Nordkoreas und von schmerzhaften Erinnerungen an Selbstmordversuche wegen Hunger und an öffentliche Hinrichtungen in einem Konzentrationslager. Im Laufe des Jahres 2002 stürmten immer wieder nordkoreanische Überläufer in ausländische diplomatische Vertretungen in China und lenkten die internationale Aufmerksamkeit auf die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea. Diese Fälle erregten weltweit Aufmerksamkeit und führten dazu, dass die Vereinten Nationen eine Resolution zu den Menschenrechten in Nordkorea erließen. Wie ernst ist die Menschenrechtslage in Nordkorea heutzutage?
기본적으로 이제 정치적 인권, 정치적 기본권이라고 하는 건 없는 거는 당연하고요. 뭐 선거의 자유.
Im Grunde genommen gibt es in Nordkorea keine politischen Rechte oder Freiheiten. Es gibt keinerlei Wahl- oder Meinungsfreiheit und die wenigsten Nordkoreaner sind wohlgenährt oder wohlhabend. Auch in anderen autoritären Ländern gibt es keine politischen Freiheiten, aber wenigstens Versorgung mit Lebensmitteln. In Nordkorea gibt es beides nicht. Berichten zufolge sind etwa 120.000 Nordkoreaner in politischen Gefangenenlagern inhaftiert und werden dort unmenschlich behandelt. Die Bewegungsfreiheit und das Recht auf Arbeit sind stark eingeschränkt. Ausländische Fernsehserien oder Filme sind verboten. Es wird allgemein angenommen, dass die Nordkoreaner in einer geschlossenen Gesellschaft leben, in der sie keine grundlegenden Freiheiten als Menschen
haben.
Als das am stärksten abgeschottete und repressivste Land der Welt hält Nordkorea sein Regime durch eine Schreckensherrschaft aufrecht.
Mehrere Studenten wurden nach dem Gesetz hart bestraft, weil sie subversive Veröffentlichungen und kulturelle Inhalte wie die südkoreanischen Fernsehserien gesehen und verbreitet hatten.
Laut dem vom Ministerium für Wiedervereinigung 2024 veröffentlichten Bericht über die Menschenrechte in Nordkorea, der sich auf Aussagen nordkoreanischer Überläufer stützt, werden Bürger in Nordkorea öffentlich hingerichtet, wenn sie südkoreanische Fernsehserien verbreiten oder südkoreanische Kosmetikprodukte verkaufen. Ein vom UN-Sekretariat im vergangenen Jahr veröffentlichter Bericht über die Menschenrechtssituation in Nordkorea beschreibt auf 17 Seiten ebenfalls ausführlich viele Menschenrechtsverletzungen. Nordkorea reagiert verärgert auf die internationale Kritik an seiner Menschenrechtslage.
Resolutely denounces and rejects the draft resolution on the human rights situation in the DPRK, defining it as a politicized document.
Nordkorea wies sowohl die UN-Resolution über die Menschenrechte in Nordkorea als auch einen der UN-Generalversammlung vorgelegten Bericht zurück und behauptete, diese seien gefälscht und verzerrt.
이게 자기들 체제 존속에 대한 위협이라고 보고 있는 거죠. 체제 전복 시도를.
Nordkorea betrachtet Kritik an seinen Menschenrechtsverletzungen als Bedrohung des Regimes und diskutiert die Menschenrechte auf der Grundlage seiner eigenen Standards. Während der jüngsten regelmäßigen Überprüfung durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sagte der Direktor des nordkoreanischen Zentralgerichts, Park Kwang-ho, dass Nordkorea öffentliche Hinrichtungen in Übereinstimmung mit der Art des Verbrechens und den eigenen Richtlinien durchführt. Es ist unglaublich, dass ein Land öffentliche Hinrichtungen vor einem internationalen Publikum offen zugibt. Nordkorea beruft sich jedoch auf sein eigenes Rechtssystem und besteht darauf, dass die Kriterien der westlichen Welt, insbesondere der USA und ihrer Verbündeten, dem Norden nicht aufgezwungen werden sollten. Die UN-Resolutionen zu den Menschenrechten in Nordkorea haben eine heftige Gegenreaktion ausgelöst. Das Land scheint es zu vermeiden, das Thema überhaupt anzusprechen.
북한인권결의 문제가 나오면 강력히 반발을 하고 아예 얘기 자체가 나오는 거를 이제 굉장히 좀 꺼리고 있다 이렇게 봐야 될 것 같습니다.
Nordkorea verbindet die Menschenrechtsfrage mit der nationalen Souveränität. Es wird argumentiert, dass die meisten seiner international kritisierten Praktiken wie öffentliche Hinrichtungen und der Betrieb von politischen Gefangenenlagern für die Aufrechterhaltung des Regimes notwendig seien. Aus diesem Grund bleibt die Haltung Nordkoreas trotz 20 Jahren UN-Resolutionen in Folge unverändert. Sind die Resolutionen daher nicht mehr als bloße Empfehlungen?
기록하는 데 효과가 있는 거죠. 그러니까 과거에도 서독이 동독의 인권침해 사례들을 끊임없이 기록을 했거든요.
Die Dokumentation des Leids der nordkoreanischen Bevölkerung ist zweifellos wichtig. So wie Westdeutschland einst die von der DDR begangenen Menschenrechtsverletzungen kontinuierlich dokumentiert hat. Willy Brandt hat in den 1960er Jahren als Bürgermeister von West-Berlin ein Zentralregister der Landesjustizverwaltungen eingerichtet, um Menschenrechtsverletzungen in der DDR zu dokumentieren. Neben der Verbesserung der Beziehungen zur DDR war es für Westdeutschland auch wichtig, Fälle von Menschenrechtsverletzungen ordnungsgemäß zu erfassen und Präzedenzfälle zu schaffen, um die Täter später zur Rechenschaft ziehen zu können. Ebenso wichtig ist es, dass nordkoreanische Beamte, die die Menschenrechte verletzen, erkennen, dass sie für ihre Taten bestraft werden könnten. Ich glaube, dass die UN-Resolutionen eine gewisse Rolle dabei spielen, die Öffentlichkeit wieder für dieses humanitäre Problem zu sensibilisieren.
Die Vereinten Nationen spielen eine wichtige Rolle dabei, die Menschenrechte in Nordkorea zu thematisieren und Verbesserungen der Situation zu fordern.
Bezeichnenderweise hat die UNO sogar einen Sonderberichterstatter ernannt, der die Menschenrechtslage Nordkorea analysieren und Vorschläge zur Verbesserung der Situation machen soll. Allerdings hat der Berichterstatter keine Durchsetzungsbefugnis und Nordkorea verweigert dem UN-Sonderberichterstatter natürlich die Einreise. Somit sammelt die UNO weiterhin Zeugenaussagen von nordkoreanischen Überläufern und fordert die nordkoreanischen Behörden auf, die Situation zu verbessern. Kurz gesagt, die internationale Gemeinschaft überwacht ständig Menschenrechtsverletzungen. Wir sollten die Wirksamkeit dieser Bemühungen nicht kurzfristig, sondern auf lange Sicht hin beurteilen.
아주 나중에 평가를 해야 되는 거지. 지금 단기적으로 1, 2년 됐다 안 됐다 해가지고 평가할 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다.
Da die internationale Gemeinschaft weiterhin auf Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea hinweist, hat das Land 2021 das Gesetz zur Verhinderung von Übergriffen eingeführt, um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Dies zeigt, dass die Stimme der internationalen Gemeinschaft, vertreten durch die Vereinten Nationen, zu Veränderungen in Nordkorea führen kann. Deshalb muss die UNO weiterhin Resolutionen zu den Menschenrechten in Nordkorea verabschieden, bis sich die Situation dort tatsächlich verbessert. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms.